Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens.
Hallo Carla.
Hallo Olli.
Hallo ihr lieben Substratis. Es ist wieder Podcast-Zeit und diesmal wollen wir uns einem Thema widmen, es ist fast wie so eine Art Religion im Pflanzenbusiness. Ja, es gibt, also für mich war, als ich angefangen habe, gab es für mich eigentlich nur Erde. Pflanzen waren
ja,
in Erde.
Auch. Ja.
Und zwar in Blumenerde, habe ich so. Blumenerde ist das. Ne? Und seitdem ich jetzt hier so mich von Carla immer mehr in Richtung Grün entwickle, habe ich ja gelernt, dass das alles gar nicht so ist. Und zumal das bei den Leuten, die so sich so richtig intensiv mit Pflanzen beschäftigen und die Raritäten zu Hause haben, die Religion ja so weit getrieben wird, dass da eben die Erde auch angemischt wird. Und wollen wir uns nicht, machen wir uns nichts vor. Ich mische ja mittlerweile auch so ein bisschen rum, weil Carla hat mir ja gesagt, wie das zu gehen hat, ne Carla?
Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen rummischen tust du ja gar nicht. Ja. Du bist ja großer König des Mischens geworden.
Ja, ich habe zumindest, sagen wir mal, ich habe zumindest versucht, mit unterschiedlichen Materialien was zu mischen und habe da meine Erfahrung gesammelt, dass zu viel Mischen auch doof ist, weil das führt, dann hat bei mir dazu geführt, dass ich hinterher eine Erde angemischt hatte, die so schnell wieder trocken war, dass ich da also gießen musste wie ein armer Irrer. Und das macht dann auch keinen Spaß. Also es hat schon meistens so seine Bewandtnis, warum Erde so aussieht, wie sie ist und warum sie so konzipiert ist, wie sie ist. Aber natürlich kann man noch ein bisschen was drunter mischen. Jetzt gibt es Erde, dann gibt es Sphagnummoos, wo man seine Stecklinge so ein bisschen anziehen kann. Cuttingboxen hatten wir gerade das Thema. Perlite ist das andere. Aber es gibt irgendwie noch so eine ganz andere Religion parallel zur gemischten Erde. Das ist das Thema mineralisches Substrat.
Richtig, mineralisches Substrat. Da haben wir ja auch schon so ein bisschen unsere Erfahrungen gemacht. Und ja. Ich habe ja auch eine oder andere Pflanze mal darin eingetopft, Olli ja auch. Und ja, genau, dafür haben wir uns wieder einen Experten oder eine Expertin heute dazu geholt. Und zwar die Rosemarie Seitz von Lechusa. Hallo, liebe Rosi.
Ja, hallo zusammen. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Du hast so einen ganz tollen, ich habe eben nochmal nachgeguckt, so einen ganz tollen Namen, was du da machst bei Lechusa. Du bist Content Managerin, Business, was kommt da noch hinterher? Content Managerin, Business?
Genau, Content Managerin, Business Unit Lechusa.
Ja, Unit.
Genau.
Ja. So, was macht eine Content Managerin, Business Unit Lechusa?
Ja, also ich als Content Managerin bin eigentlich für sämtliche Inhalte für die Marke Lechusa verantwortlich. Lechusa ist ein Hersteller für Pflanzgefäße mit Bewässerungssystem und den dazugehörigen Pflanzsubstraten, weswegen wir uns heute auch zusammengefunden haben. Und als Content Managerin bin ich, ja, wie gesagt, für alle Inhaltliche verantwortlich, die ja sowohl auf der Webseite veröffentlicht werden, als auch für Texte für Social Media, Produktbeschreibungen, Werbemittel, sämtliche Inhalte eigentlich, die so entstehen.
Okay, also für alle, die mal so im Pflanzenbusiness unterwegs sein wollen und nicht nur zu Hause sich mit Pflanzen beschäftigen wollen, sondern beruflich, wäre das auch noch eine Möglichkeit, tätig zu werden? Grundsätzlich jetzt. Also nicht deinen Job natürlich, der ist ja besetzt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, man kann super das Hobby, nämlich die Pflanzen, mit dem Beruf vereinen, weil es wirklich ein Themengebiet ist und das Interesse auf jeden Fall da ist. Und es macht auch super Spaß, das zu kombinieren. Ja.
Okay, muss man ja gleich einsteigen, wenn du den Ball da so hinwirfst, Hobby. Wie sieht das denn so grünmäßig bei dir aus?
Ja, recht witzig, dass du das fragst. Also ich bin so ein typischer Fall von, in Corona-Zeiten habe ich mir mal so die ersten Pflanzen angeschafft und habe dann mal angefangen, so mein Zuhause ein bisschen zu begrünen und habe relativ schnell festgestellt, dass es gar nicht so leicht ist wie gedacht und dass mein Daumen auch nicht so grün ist, wie ich eigentlich auch immer dachte. Und habe dann auch ein bisschen rumexperimentiert und bin dann relativ schnell auf mineralisches Substrat beziehungsweise auch auf die Lechusa-Gefäße gekommen, womit es dann halt einfach funktioniert hat. Also ich habe damals einen Philodendron Brasilis das in ein Lechusa-Gefäß eingetopft und dieses Ding wächst ohne Ende. Also das muss ich teilweise öfter schneiden als meine Haare, das ist so krass.
Und das heißt schon was wahrscheinlich.
Ja, also das ist wirklich, das funktioniert einfach. Und so bin ich einfach zu immer mehr Pflanzen gekommen und es häuft sich halt an. Wenn du eine Pflanze hast, hast du sofort 10, hast du sofort jeden Raum mit Pflanzen voll. Also es ist inzwischen sehr, sehr grün.
Wie bist du, also ich sag mal so, du hast ja die Pflanzen während Corona entdeckt. Hast du schon vorher bei Lechuza gearbeitet oder wie bist du zu Lechuza gekommen?
Nee, genau. Also tatsächlich genau so bin ich zu Lechuza gekommen, dass ich eben damals dann eben mineralisches Substrat und Lechuza Pflanzgefäße ausprobiert habe und dann auf Jobsuche war und zufälligerweise, das war mir auch gar nicht bewusst, also ich wusste, dass Lechuza aus Deutschland kommt und dann habe ich rausgefunden, die sind hier einfach 20 Minuten mit dem Auto von meinem Zuhause entfernt und dann war es eigentlich klar, dass ich mich da sofort bewerben muss und ja. Also eigentlich bin ich durch die Pflanzen zu Lechuza gekommen.
Wo kommt denn der Name her?
Lechuza?
Klingt ja gar nicht, deutsch klingt das ja nicht.
Nee, also ja, da streiten sich so ein bisschen die Geister. Aber im Grunde ist es eigentlich so, Lechuza bedeutet, also es ist Spanisch für Eule. Ah. Und wir sagen immer, so wie die Eulen über den Wald wachen, so wacht unser Bewässerungssystem, was in den Pflanzgefäßen ist, über die Pflanzen. Ah. Also das ist so ein bisschen die Story dahinter. Wir sind aber tatsächlich ein deutsches Unternehmen. Also wir haben unsere Verwaltung hier in Zirndorf, wir haben die Produktion in Dietenhofen, das ist also alles hier in Franken, alles in Nordbayern, in der Nähe von Nürnberg. Ja, ja. Also wir sind ein deutsches Unternehmen, aber der Name ist tatsächlich Spanisch.
Cool. Ah, okay. Und seit wann gibt es Lechuza? Wer hat das gegründet?
Genau, also Lechuza gibt es seit dem Jahr 2000, also jetzt bald seit 25 Jahren. Und gegründet hat das Ganze Horst Brandstätter. Also wir gehören auch der Horst Brandstätter Group an, um so ein bisschen den Kreis zu schließen, warum bei mir auf dem LinkedIn-Profil Business Unit Lechuza steht. Wir gehören zur Horst Brandstätter Group, genauso wie eben auch die Marke Playmobil zum Beispiel. Und vor 20 Jahren hat dann eben der Horst Brandstätter, der ein passionierter Gärtner war, gesagt, oder beziehungsweise einfach auf der Suche nach Pflanzgefäßen, die so seinen Ansprüchen gerecht werden. Und hat dann damals seine Entwickler beauftragt, da doch mal was draus zu machen. Und so ist das Ganze entstanden und jetzt sind wir eine recht große Firma, die in über 70 Länder exportiert.
Ah, okay. So, jetzt gucken wir mal drauf, was ihr genau macht. Mhm. Ihr habt ja viele Sachen. Viel unterschiedlich, ja viel, aber so einiges halt. Zum einen die Gefäße halt, ne? Zum anderen aber auch eben das mineralische Substrat, das Pon. Da soll es jetzt mal hauptsächlich drum gehen. Und für uns sind ja zwei da ganz interessant. Ich habe mir die gerade hier nochmal so auf so ein Schälchen hier geholt, damit ich die hier mal so ein bisschen ans Mikrofon hier halten kann.
Du, ich habe also, das tatsächlich genau dasselbe gemacht. Ich habe es nämlich auch hier neben mir.
Okay.
Und habe es auch in der Hand. Einfach nur mal fürs Handgefühl auch nochmal.
Fürs Handgefühl,
um das Produkt
genau.
In der Hand zu halten, ja.
Also es gibt einmal das Lechuza Pon für Zimmerpflanzen. Das ist so ein, ich sag mal, so ein helles Gesteinssubstrat aus vielen kleinen, ja, vielen kleinen unterschiedlichen Sorten. Und dann gibt es noch mal ein dunkles Substrat, das Blackstone Pon. Das ist so ein bisschen, ja, das ist jetzt nicht, das ist nicht schwarz, aber es ist halt so dunkel. Und es sind auch so ein paar helle Anteile da dran. Also man kann schon auch so unterschiedliche Farben erkennen. Ne? So würde ich es mal beschreiben. Gucken wir mal auf das Lechuza Pon. Was ist drin?
Ja. Also unser Lechuza Pon ist ein rein mineralisches Pflanzsubstrat, welches aus BIMS, Lava, Zeolit und einem mineralischen Langzeitdünger besteht. Das ist tatsächlich auch die Basis für Blackstone Pon, nur dass Blackstone Pon nochmal zusätzlich mit schwarzer Lava und Pflanzenkohle angereichert ist, sodass man nur so zu den Bestandteilen. Warum ausgerechnet BIMS, Lava und Zeolit als Basis? Wir haben durch diese Kombination eigentlich ein super wasserspeicherndes Substrat. eben weil der BIMS so ein bisschen schwammartig ist und dadurch eine sehr, sehr hohe Wasserspeicherfähigkeit hat. Die Lava hat ein recht großes Luftporenvolumen, wodurch wir eine schöne Drainagewirkung haben und einen ganz guten Luftwasserhaushalt. Das heißt, die Wurzeln werden optimal belüftet. Und das Zeolith, was auch noch drin ist, ist eigentlich dann so der Nährstoffspeicher. Und das Ganze neutralisiert dann auch nochmal so den pH-Wert.
Okay, und du sagtest ja auch, dass ihr einen mineralischen Langzeitdünger drin habt. Das sind dann wahrscheinlich diese kleinen gelben Kügelchen, wenn man mal genauer hinguckt, oder?
Kleine ganz gelbe genau. Kügelchen?
Ja. Tatsächlich haben. Ja, genau, das sind die gelben Kügelchen, das sind keine Schneckeneier. Da hatten wir auch schon ein paar Anrufe, wo dann Kunden dachten, oh, Hilfe, was ist das? Nein, kein Grund zur Besorgnis, das sind tatsächlich unsere Langzeitdünger. Das ist ein mineralisches Düngepulver, also ein NPK-Dünger mit Spurennährstoffen. Und dieses mineralische Düngepulver ist mit einer organischen Wachsharzschicht ummantelt. Einfach aus dem Grund, damit es kunststofffrei ist und sich komplett wieder auflöst.
Ja, ist das denn alles zu gleichen Teilen drin? Also BIMS, Lava, Zeolit oder wie ist das?
Ja, also sagen wir es mal so, würde ich jetzt, ja, naja. Also es ist im ausgewogenen Verhältnis drin und zwar so, dass es perfekt für die Pflanze, für
Zimmer okay. Ausgerechnet ist. Verstehe. Ja. Weil das ist ja, ich frage das natürlich deshalb, um dann gleich vielleicht zur nächsten Frage zu kommen, aber es ist natürlich so, dass genau auch die Leute, die so in unserer Community sind, das weißt du, die mischen sich das Zeug, teilweise eben selber, holen sich die Bestandteile und machen das meistens, wenn ich das so gesehen habe, zu gleichen Teilen.
Ja, also wir haben tatsächlich mehrere Tests gemacht, welches Verhältnis passt am besten und das Mischverhältnis ist es natürlich geworden.
Ja.
Wie du aber gerade auch schon ganz richtig gesagt hast, man kann auch Lechusapon einem Erdmix untermischen, beziehungsweise verschiedene Bestandteile unserer Substrate anderem Erdmix beimixen. Zum Beispiel haben wir auch unser Monopon, das ist ein recht neues Substrat, das ist 100% BIMS-Granulat. Und wird dann eben auch von ganz, ganz vielen Kunden zum Untermischen genutzt.
Das mache ich zum Beispiel bei den Flaschengärten als unterste Schicht und dann oben den Flaschengarten draufsetzen, also die Erdschicht und dann die Pflanzen rein, weil das einfach mega gut funktioniert. Das ist echt klasse.
Das hat eine super Drainagewirkung dann, dass sich eben auch keine Staunässe bildet. Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Viele nutzen auch Lechusapon als Drainageschicht. Viele sagen aber auch, ja, durch die vorgedüngten Eigenschaften nutzen sie Lechusapon tatsächlich ungern. Da haben wir aber auch eine Alternative, nämlich Basicpon. Das ist auch BIMS, Lava und Zeolith, aber ohne Dünger.
Ah, okay.
Also es gibt irgendwie so für jeden Anwendungsfall ein Substrat, sei es sowohl für spezielle Anforderungen der Pflanzen als auch für spezielle Anforderungen bei dir, wenn du jetzt sagst, du möchtest das nur als Drainageschicht oder deinem Erdmix beimischen oder wirklich für die Komplettbepflanzung nutzen.
Ja, ja.
Jetzt ist ja das hat ja auch eine bestimmte Körnung, das Ganze, ne? Also es ist ja eher so eine kleine Körnung. Warum ist es die kleine Körnung? Warum ist es nicht groß? Weil es ja wirklich unterschiedlich ist. Also ich habe Zeolith zu Hause, irgendwie da hast du so richtige Klopper da. Ich glaube 16 mm oder so, keine Ahnung, glaube ich das größte oder so, ich weiß gar nicht so genau. Aber das ist ja dann durchaus größer, weil man sagt irgendwie, ja, dann kommt ein bisschen mehr Luft dran, wenn man es zumindest dann auch mit anderen Ponen nochmal mischt. Gerade bei den größeren Pflanzen kann man das ganz gut machen. Bei den kleineren Pflanzen ist das eher mit dieser Körnung besser.
Ja, ist recht interessant, dass du das fragst. Wir haben eine Körnung von 3 bis 6 mm bei unserem Lechusapon. Wir haben aber auch unser Lechusapon XXL. Das ist die gleiche Zusammensetzung, auch BIMS, Lava, Zeolith und mineralischer Langzeitdünger, aber in einer Körnung von bis zu 2 cm. Das empfehlen wir dann eher für große Pflanzen in großen Gefäßen. Aber ansonsten hat tatsächlich unser Lechusapon eher die kleinere Körnung, damit die Pflanzen ausreichend Stabilität noch im Pflanzgefäß haben, also auch eine schöne Standfestigkeit, dass da nichts irgendwie umfällt oder aber trotzdem eben noch genug Luft an die Wurzeln kommt und das Wasser abfließen kann.
Ja, okay.
Woher kommt eigentlich Pon? Also wie wird das gewonnen oder woher kommen denn die Materialien, die ihr so für euren Pon benutzt?
BIMS und Lava wird tatsächlich hier in der Eifel abgebaut. Also es kommt aus Deutschland. Das ist tatsächlich auch ein Naturmaterial, was einfach nur abgebaut wird. BIMS wird zusätzlich noch gewaschen, dann wird das Ganze gesiebt und dann eigentlich nur noch zusammengetragen, abgefüllt und das war es eigentlich schon. Das Zeolit, was wir verwenden, kommt aus der Slowakei. Ganz einfach, weil dort die beste Qualität an Zeolit existiert und die dort auch die gleichen Vorschriften haben wie wir, was Arbeitsbedingungen, Renaturierung und so weiter angeht.
Ja, okay. Würdest du sagen, dass, also, oder sagen wir mal so, wo liegt der Vorteil, wenn ich POM benutze im Vergleich zur Erde?
Ja, also.
Wo fange ich an? Genau.
Pohn hat tatsächlich ein, wie schon gesagt, ein super Luft-Wasser-Verhältnis. Das heißt, es kommt ausreichend Sauerstoff an die Wurzeln, die auch Sauerstoff zum Wachsen brauchen. Es hat aber auch eine ganz, ganz tolle Drainagewirkung, wodurch eben auch keine Staunässe entstehen kann, wo ja auch dann oft Wurzelfäule daraus resultiert.
In der Tat.
Ja, hinzu kommt, das Wasser wird ja aber trotzdem vorher erstmal gespeichert, genauso wie die Nährstoffe, eben wie schon erwähnt. BIMS ist eigentlich ein sehr, sehr schwammartiges Gestein mit einer hohen Wasserspeicherfähigkeit. Das heißt, ich habe einen Nährstoff- und Wasserspeicher, ich habe ein ganz gutes Luft-Wasser-Verhältnis. Hinzu kommt, dass es rein mineralisch ist und dadurch keine Angriffsfläche für Schädlinge wie zum Beispiel Trauermücken hat. Ist ja auch ein Problem, was gern mal bei Erde auftritt. Und es ist dadurch auch sauberer. Also ich habe dadurch keine Flecken auf meinem Teppich, wenn irgendwas drauf geht auf den Teppich beim Umtopfen. Es ist wirklich dadurch ein sehr, sehr reines Material. Und, das ist mein persönlicher, der größte Vorteil eigentlich gegenüber Erde, es ist nachhaltig, weil ich es wiederverwenden kann. Es verdichtet sich nicht so wie Erde. Also Erde klumpt ja schnell mal so zusammen. Und das passiert eben bei Po nicht. Es ist recht volumenstabil. Es ist torffrei. Ja, natürlich gibt es auch torffreie Erde, aber unser Substrat ist von vornherein frei von Torf. Damit werden natürlich wieder Moore geschützt, beziehungsweise wird auch kein CO2 beim Abbau freigesetzt. Mhm. Also es ist in vielerlei Hinsicht wirklich nachhaltig. Zum einen wirklich für die Umwelt, weil wir kein CO2 freigesetzt wird, weil ich es wiederverwenden kann und weil natürlich die Pflanze nachhaltig davon profitiert, weil sie eben nicht weil Wurzelfäule vorgebeugt werden kann.
Kann ich denn in Lechuza-Pohn jede Zimmerpflanze einsetzen oder geht das für nur bestimmte Arten?
Theoretisch kannst du Lechuza-Pohn für wirklich alle Zimmerpflanzen nutzen. Wir sind da bei einem recht neutralen pH-Wert von 7,1. Entsprechend fühlen sich da wirklich Monsteras, Philodendrons, wirklich alles, was es so an Zimmerpflanzen auf dem Markt gibt, wohl.
Okay.
Wenn deine Pflanze aber besondere Ansprüche hat und zum Beispiel den sauren Boden bevorzugt, wie ich weiß, ihr mögt Karnivoren ganz gerne, da würde ich dann vielleicht Lechuza-Pohn eher einem Erdmix beimischen.
Also würden wir im Prinzip ganz normale Erde nehmen, dann etwas Lechuza-Pohn dazugeben, um das dann beizumischen, damit die Pflanze dann in diesem Mix steht. Und könnte man aber auch Lechuza-Pohn anpassen dem pH-Wert, indem man dann das Wasser ändert, oder bringt das eher nichts oder habt ihr da keine Erfahrungswerte?
Ehrlicherweise bin ich bei diesem Thema raus. gar keine Ahnung.
Es gibt ja ganz viele, die auch das Wasser dem pH einstellen und dann damit gießen und so. Da hatten wir auch mal eine Folge drüber. Und ja. Bei Alokasien zum Beispiel finden das ja auch ganz nett, wenn sie dann in einem etwas saurerem Substrat stehen. Daher kam jetzt die Frage. Mhm. Weil Alokasien sind ja echt schwierig, was das Ganze angeht. Olli hat da ja auch gerade zu Hause so einen Problemfall.
Ja, wir können da gleich einsteigen. Also ich habe zwei Dinge müssen wir an dieser Stelle bereden. Ich habe ein traumatisches Erlebnis mit einer Orchidee gehabt und einem Lechuza-Topf und Lechuza-Pohn. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass ich was falsch gemacht habe, weil das war in meiner Anfangsphase, aber es hat mich traumatisiert. Ich hatte eine Orchidee, die habe ich übrigens immer noch. die hat eine ganz lange Reise gemacht, weil sie dann, also wirklich, sie ist, das Pon war immer feucht. Ich habe es irgendwie, und dadurch stand die Orchidee immer feucht. Irgendwas habe ich, als ich die eingesetzt habe, nicht richtig gemacht. Frag mich jetzt nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich habe sie einfach da reingesetzt. Ich habe die Rinde da, ne, die habe ich abgemacht. Dann habe ich die da reingesetzt. Und dann habe ich das Reservoir mit Wasser gefüllt. Und dann
ist sie gestorben.
Ja, dann habe ich vielleicht, ich kann auch sein, dass ich oben auch nochmal angegossen habe, weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich das Ding da drin stehen gehabt. Und dann ist irgendwas passiert. So, auf jeden Fall war sie zu feucht. Definitiv, sie war zu feucht. Jetzt frage ich dich, kannst du aus dem, was ich da dir jetzt gerade beschrieben habe, kannst du da einen Pflegefehler von mir ausmachen?
Tatsächlich ja.
Ah.
Hast du Chusapon benutzt oder hast du Orchidpon benutzt? Denn wir haben tatsächlich auch ein spezielles Orchideensubstrat.
Das war ein Kombipack. Das war ein Lechusa Orchideentopf mit dem Lechusa Orchideen Substrat.
Pon.
Ja.
Genau. Also Orchidpon ist tatsächlich etwas saurer. Das wird ja dann auch von Orchideen bevorzugt. Ich glaube, in Orchidpon sind dann auch noch Huminstoffe beigemischt, was ja eben auch nochmal schön förderlich ist. Aber zu deinem Thema mit dem Anwendungsfehler. Das ist ein bisschen bei Orchideen spezieller. Wir empfehlen nämlich, eigentlich muss die Erde nicht ab von den Wurzeln, sondern kann dranbleiben. Ja. Bei Orchideen empfehlen wir es aber tatsächlich, weil da ja oft dann wirklich auch dieses teilweise Moos dran ist, was ja nochmal zusätzlich Wasser speichert. Und deshalb bei Orchideen die Wurzeln komplett von der Erde befreien, dann einsetzen und wirklich nur ganz, ganz wenig gießen. Wir haben bei unseren Pflanzgefäßen eine sogenannte Angießphase, wo du die Pflanze erstmal nur von oben gießt und zwar nur so viel, wie deine Pflanze auch an Feuchtigkeit aufnehmen kann. In dieser Zeit, also das sind die ersten 10 bis 12 Wochen, in dieser Zeit wachsen dann die Wurzeln in den Feuchtigkeitsbereich des Gefäßes. Und ab da kann dann erst die Pflanze sich aus dem Reservoir versorgen. Das heißt, du hast wahrscheinlich das Reservoir sofort aufgefüllt, weil du so heiß drauf warst, endlich.
Ich habe es dir wahrscheinlich von oben und von unten gegeben. Ja?
Ganz genau, richtig. Also man muss tatsächlich am Anfang ein bisschen aufpassen. Das ist auch so der häufigste Fehler, dass man sofort über das Reservoir gießt und dann so viel Feuchtigkeit da ist, was die Pflanze aber gar nicht aufnehmen kann. Sondern die muss erstmal in das Gefäß einwachsen, erstmal in den Feuchtigkeitsbereich des Gefäßes reinwachsen, um sich dann erst aus dem Reservoir zu versorgen.
Okay, das kann natürlich ein bisschen dauern, ne? Also ich war auch bei normalen Pflanzen, jetzt nicht der Orchidee oder auch die Orchidee selbst. Die Wurzeln der Orchidee wachsen ja nun nicht so besonders schnell.
Das spezielle Orchideengefäß, was wir haben, hat aber tatsächlich einen durchsichtigen Pflanzeinsatz. Und dadurch kommt ja dann auch Licht an die Wurzeln.
Ja.
Und dadurch wachsen die Wurzeln auch nach unten. Okay. Weil ganz oft hat man es ja auch so, dass die Orchideen total die Luftwurzeln kriegen und nach oben rauswuchen, aber nach unten nichts passiert. Was eben oft daher kommt, dass die Wurzeln kein Licht bekommen.
Ja, ich glaube, bei dem Orchideentopf, den habe ich nämlich gerade, also kurz bevor wir hier aufgenommen haben, hat Carla mich noch angerufen und habe gesagt, ich stehe gerade in der Küche und versuche meine Alocasia cebrina zu retten. Da ist nur noch ein Blatt, ja, also das steht so singulär da heraus, der Rest ist schon abgegammelt, ja.
So ärgerlich.
Wurzelfäule, ich weiß, als Cebrina ist ja wirklich, für mich ist das die Pflanze des Todes, die hat also wirklich schon ein schwarzes Kreuz, kriegt die schon beim Verkauf mit aufgedrückt.
Das ist auch deine zweite Cebrina, oder?
Ja, ist die zweite Cebrina. Und jetzt habe ich aber heute gesagt, weil ich gesagt habe, jetzt nehmen wir diesen Podcast auf, jetzt probiere ich das und habe mir nochmal den Orchideentopf genommen. Habe da jetzt die Cebrina reingesetzt, unten was von dem Blackstone-Pon reingenommen, die Cebrina rein, drumherum. Und jetzt habe ich erstmal gesagt, ich gieße mal gar nicht, weil wir uns eine Stunde später jetzt hier sehen und hole mir jetzt mal den Tipp. Also du würdest sagen, die Cebrina, das kann ich erstmal grundsätzlich machen, ne? Gehe ich mal von aus. Die hatte auch sogar ein paar Wurzeln, hat das noch. Ah, gut. Und ein paar Rhizome, da war ich ganz glücklich, die habe ich erstmal in Wasser geschmissen jetzt. Also lass ich jetzt mal wenigstens vielleicht die Babys, die funktionieren dann wenigstens. So, und jetzt habe ich die da drin stehen, habe noch kein Wasser. Jetzt würdest du sagen, erstmal von oben.
Mhm. Ganz genau. Also, vielleicht erkläre ich erst, wie unser Bewässerungssystem an sich funktioniert. Ja. Und zwar ist das, also ich glaube, weil sonst ist es ein bisschen
verwirrend
mit, was ist denn jetzt mit von oben Gießen, Angießphase und Wasserreservoir?
Ja.
Unser Lechuza-Bewässerungssystem simuliert eigentlich so ein bisschen die natürliche Umgebung von der Pflanze. Wenn wir uns jetzt mal deine Alokasia draußen in der Natur vorstellen, dann wächst die ja am Boden. Und wird ab und zu mal so vom Regenwasser gegossen, aber ansonsten versorgt sich diese Pflanze ja aus der Erde und nimmt aus der Erde Nährstoffe und Wasser auf. Das heißt, sie nimmt das ganze Jahr von unten auf. Und genau so funktioniert auch unser Bewässerungssystem. Jedes Pflanzgefäß hat ein Wasserreservoir. Und aus diesem Wasserreservoir zieht sich die Pflanze ganz nach eigenem Bedarf die Feuchtigkeit. Damit das Ganze funktioniert, wird in den Pflanzeinsatz, der auch im Inneren des Gefäßes ist, eine Drainageschicht Lechuzapon gegeben, damit die Feuchtigkeit vom Reservoir zu den Wurzeln geleitet werden kann. So, das Ganze nennt man Kapillarität, was dann eben da entsteht. Und wenn du jetzt eine Pflanze aber neu hast und neu einsetzt, ist es ganz oft so, dass die Wurzeln so klein sind, dass die noch gar nicht in diesen Feuchtigkeitsbereich, der durch die Kapillarität entsteht, gewachsen sind. Deshalb, nachdem du die Pflanze eingesetzt hast, erstmal, wir sagen 10 bis 12 Wochen, es kommt natürlich wirklich auch auf die Pflanze drauf an, von oben gießen. Wie ein ganz normales Pflanzgefäß, auch wenn man sich wie ein, ja, auch wenn man sich wirklich wie ein Schnitzel freut, endlich diesen Wasserstandsanzeiger nutzen zu können. Ich verstehe das so wie am Anfang auch.
Dafür habe ich es ja gekauft.
Ja, jetzt muss ich das wieder von oben gießen. Ja, durchhalten. Das ist wirklich, dass die Wurzeln in den Feuchtbereich des Gefäßes wachsen. Sobald das geschehen ist, ist es, wie gesagt, nach ungefähr 2 bis 3 Monaten so, kannst du dann deine Pflanze über den Wasserschacht gießen und das Reservoir auffüllen. Das ziehst du dann am Wasserstandsanzeiger, wie voll das Reservoir ist. Und sobald das auf maximal steht, ist deine Pflanze versorgt und sie kann sich eben nach 2 bis 3 Monaten von unten versorgen.
Okay. Gut, dann hoffe ich jetzt mal, dass das mit der Zebrina funktioniert.
Tatsächlich habe ich eine Arbeitskollegin, die eine, ich weiß gar nicht, was für eine Alokasia das ist, aber sie fängt an zu blühen und steht in Lechuzapon. Also gar nicht in einem speziellen sauren Substrat oder sonst was, sondern wirklich in unserem ganz pH-neutralen Lechuzapon.
Ja, super. Ich habe da selber noch mal eine Frage. Und zwar war ich mit meinem Vater jetzt letztens im Baumarkt und da haben wir einen riesigen, gigantischen, ich glaube, er hat 70 Zentimeter im Durchmesser, Lechuza-Topf gekauft, weil wir seine Ziermandarine umtopfen möchten. Und da ist ja dann auch dieser Einsatz unten fürs Bewässern und dann kam ein Beutel mit Substrat, also mit dem Pon mit und der Wasserstandsanzeiger und halt wie gesagt dieser Einsatz unten. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann machen wir den Einsatz und bauen die ganzen Teile zusammen, also das Rohr und den Wasserstandsanzeiger und dann kommt erstmal unten eine Schicht Pon rein. Dann setzen wir die Mandarine mit dem Erdballen darauf.
Und also die Erde bleibt dran?
Tatsächlich empfehlen wir, dass die Erde nicht komplett entfernt werden muss. Das kommt tatsächlich daher, dass wir viele Kundinnen haben, die von den Gefäßen herkommen. Und das sind natürlich dann Personen, die sich wegen des Designs das Gefäß kaufen und die vielleicht gar nicht so die Erfahrung mit Pflanzen haben und dann einfach das Risiko, dass irgendwas falsch gemacht wird oder die Wurzeln beschädigt werden, so hoch ist, dass wir sagen, lass lieber was dran, das richtet weniger Schaden an, als wenn du da an den Wurzeln zu viel rummachst. Hinzu kommt, dass das Umtopfen ja die Pflanze auch irgendwo stresst. Und wenn die dann noch so ein bisschen was Heimisches mitnehmen darf, das stört wirklich tatsächlich nicht.
Okay, also nehme ich erstmal ein bisschen Erde ab, so gut es geht. Ja, also ich muss jetzt auch nicht
genau,
übertreiben. Und dann fülle ich die Seiten mit dem Lechuzapon auf und obendrauf.
Ganz genau.
So, dann habe ich das schon mal eingepflanzt, habe das Füllrohr und den Wasserstandsanzeiger dran. Jetzt habe ich eine Frage und zwar möchte ich das dann gießen. Und zwar von oben, damit das alles sich einmal anpasst und das kann ich ja aber nicht mehr rausnehmen. Wenn ich jetzt gegossen habe, dann läuft das ja ins Reservoir unten rein. Wie verfahre ich da dann? Muss ich darauf achten, dass es nicht zu viel Wasser ist oder ja, hilf mir mal ein bisschen. Genau.
Das kommt tatsächlich darauf an, was du für ein Pflanzgefäß hast. Wir haben Pflanzgefäße, da ist der Pflanzeinsatz der Trennboden. Das heißt, du kannst es wirklich rausnehmen und unten am Pflanzeinsatz ist wie so ein kleines Gitter, wo eben das Wasser abfließen kann. Also dann kannst du den Einsatz rausnehmen und das Gefäß ausleeren, wenn du sagst, du hast zu viel gegossen. Ansonsten muss man wirklich vorsichtig gießen. Man hört es ja auch, wenn die ersten Tropfen dann ins Reservoir reinplätschern. Ansonsten, wenn du wirklich sagst, du hast jetzt viel zu viel drin, hätten wir auch eine Handpumpe noch. Wenn du jetzt ein Gefäß hast, was keinen Pflanzeinsatz hat. Ja. Tatsächlich haben aber wirklich die meisten einen Einsatz, den du rausnehmen kannst, das Wasser rauskippst und dann erst das Reservoir wieder füllst, wenn die Wurzeln eingewachsen sind.
Okay, bei uns ist es so, dass da unten so ein kleiner orangener Nupsi unten drin ist im Topf und den müsste man wahrscheinlich dann öffnen, um das alles rauszulassen. Oder ist das nochmal was anderes?
Ja, der orangene Nupsi, das ist unsere Überlaufschraube. Die sorgt nämlich dafür, dass überschüssiges Wasser im Außenbereich abfließen kann. Ah. Also wenn ich jetzt, also unsere Pflanzgefäße können nämlich nicht nur im Innenbereich, sondern auch im Außenbereich verwendet werden. Gerade die, ich glaube, du hast wahrscheinlich eins mit Koloroberfläche, das ist so ein bisschen eine matte Optik.
Ja, genau.
Genau, da entfernst du im Außenbereich diese rote Überlaufschraube, damit überschüssiges Wasser entweichen kann. Und zwar ist nämlich im Inneren von dem Pflanzgefäß noch so ein kleiner Dom. Und wenn das Wasser über diesen Dom hinausgeht, also quasi dann das Reservoir übervoll ist, fließt das Ganze ab.
Alles klar.
Für den Innenbereich müsstest du das ganze Ding dann tatsächlich aber anziehen, weil sonst leidet dein
Boden. Ja. Okay, ja, guck mal, das hätte ich jetzt nämlich drin gelassen.
Okay.
Alles klar.
Ja, aber da schließt sich natürlich gerade die Frage mit einem Gießen noch an. Kann man bei Pohn, also mal abgesehen davon, dass man das jetzt am Anfang eben mit von oben gießt und hinterher erst von unten, kann man eine Pflanze übergießen? Oder regelt sich das immer von alleine, wie viel Wasser gezogen wird und kann das der Pflanze gar nichts anhaben? Also wie viel ich unten im Wasserreservoir zum Beispiel habe? Oder muss ich die Pflanze zwischendurch mal trocken stehen lassen, dass sich das Ganze da irgendwie mal abtrocknet, mehr oder weniger?
Ja, wir empfehlen da eine Trockenphase tatsächlich einzuhalten, weil eben Lechuza-Pohn sehr, sehr viel Wasser speichert. Das heißt, wenn dein Wasserreservoir leer ist und dein Wasserstandsanzeiger auf Min steht, hat das Lechuza-Pohn trotzdem noch Feuchtigkeit und die Pflanze ist trotzdem noch versorgt. Und da empfehlen wir dann, sobald der Wasserstandsanzeiger auf dem mindesten Punkt steht, noch so 2 bis 10 Tage warten, je nachdem, was es eben für eine Pflanze ist. Es ist die sogenannte Trockenphase. Und erst dann kannst du das Reservoir wieder auffüllen.
Okay, das
was mache ich denn? Jetzt ist ja, da müssen wir ja realistisch bleiben. Wenn ich 100 Pflanzen habe, kaufe ich mir ehrlicherweise ja nicht 100 Lechuza-Gefäße. Das würde euch zwar sehr freuen, aber wir haben ja viele Menschen, die auch immer ein bisschen auf den Preis gucken müssen. Und ich weiß ja, wie wir hier stehen. Manchmal kaufen wir billige Töpfe irgendwie bei Amazon und durchsichtige Töpfe, weil viele wollen auch die Wurzeln wachsen sehen, gerade die anfangen, um das Wurzelwachstum zu beobachten, ob die Wurzeln alle in Ordnung sind. Das heißt, Pohn von Lechuza kann ich natürlich auch in ganz normalen Töpfen benutzen.
Ja. Und sind wir ehrlich, das traue ich mich jetzt auch nicht so laut zu sagen, aber ich habe auch Gefäße ohne Lechuza-Bewässerungssystem mit Lechuza-Pohn.
Ja.
Also das ist natürlich gar kein Thema, es ist wirklich ein ganz normales Pflanzsubstrat und wirklich ein Ersatz für Erde. Man muss aber tatsächlich da ein bisschen drauf achten, dass ja Pohn deutlich mehr Wasser speichert als Erde und ich entsprechend weniger gießen muss. Ja. Also wenn ich Erdtyp, ich gieße jeden Sonntag meine Pflanzen bin, muss ich wirklich ein bisschen drauf aufpassen, dass ich nicht zu viel gieße. Also in diesem Fall kannst du natürlich dann das Ganze wieder übergießen. Aber also man sieht es tatsächlich dem Pohn an. Insbesondere dem Blackstone-Pohn, finde ich, siehst du sehr, sehr gut an, ob es nass oder trocken ist.
Ja.
Da natürlich ein bisschen die untere Schicht auch beachten, weil oben trocknet natürlich gerne an, aber sobald die unterste Schicht auch ein bisschen heller ist, kann man nachgießen. Man fühlt das Ganze auch. Und der Pro-Tipp ist so ein bisschen, wenn man sagt, es sieht trocken aus und es fühlt sich trocken an, dann kann ich ein paar Schlücke reingießen. Und wenn das Substrat dann so ein bisschen knistert, so sich so wie bei Brause eigentlich, dann war es allerhöchste Zeit dafür.
Okay.
Also dann saugt sich nämlich das Substrat wieder mit Wasser voll und dann weiß ich, okay, es war wirklich trocken.
Ah, okay. Ja.
Wir sind ja gerade so ein bisschen bei Thema Feuchtigkeit im Poen. Und wenn man zu viel gegossen hat, dann kriegen ja Pflanzen Wurzelfäule. Aber damit einher geht ja auch so ein bisschen Schimmel. Kann Poen Schimmel ausbilden?
Poen ist tatsächlich rein mineralisch. Das heißt, es ist ein anorganisches Material und bietet entsprechend Schimmel eigentlich keinen Nährboden. Was aber passieren kann, und es passiert häufig im Winter, ist, dass die Schimmelsporen aus der Luft sich auf dem Substrat absetzen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir haben durch die Heizung eine recht trockene Heizungsluft und das Substrat ist gerade bei Tischgefäßen dauerhaft feucht. Und da fühlen sich Schimmelsporen halt unfassbar wohl und setzen sich da ab. Das ist aber tatsächlich kein Grund zur Besorgnis. Es ist eigentlich eher was Optisches. Man kann die oberste Schicht abtragen und zukünftig darauf achten, dass man das vielleicht wirklich gerade im Winter etwas trockener hält und die Pflanze dann vielleicht eher über den Wasserschacht gießt als von oben.
Ja, ich habe ja jetzt auch gesehen, bei mir ist, ob nach 2 Jahren, ne, muss man ehrlich sein, das Thema Wurzelfäule ist bei mir immer noch ein Thema. Es kann mir immer noch passieren, entweder weil ich, obwohl ich ja immer mit einem Feuchtigkeitsmesser nachmesse, ja, entweder mit zum Beispiel, also mit so einem, wo den ich überall so reinstecken kann, oder es gibt ja auch diese Sustis, ne, also da kann man ja viel machen. Das ist ja jetzt bei Poen dann wiederum ein Problem, wenn ich sie eben in den normalen Töpfen habe, weil ich da ja nicht die Feuchtigkeit messen kann mit so einem Gerät, sondern muss ich mich so ein bisschen auf mein Gefühl und mein Auge auch verlassen, ne. Aber was ich da gesehen habe, wenn ich das gieße, da habe ich jetzt so eine Pflanze reingesetzt, weil ich da auch wieder Wurzelfäule hatte, war der Topf zu groß wahrscheinlich und dann ist unten halt die Staunässe gewesen, ne? Die Wurzeln nicht groß, ach, das war, ist ein Elend. Aber auf jeden Fall habe ich da jetzt das Poen benutzt und habe beim Gießen aber gesehen, wenn ich das gieße, dann fließt da unten ja ziemlich viel so, ich sag mal, nicht gerade sauberes Wasser raus. Sollte man das vorher waschen? Nein, ne? Weil wenn, dann wasche ich ja das Ganze, den ganzen Dünger raus, ne?
Den Dünger wäscht tatsächlich nicht raus, aber du brauchst es nicht waschen, weil das, was du da als, was da eben als braunes Wasser rauskommt, ist eigentlich nur Staub. Das ist ja komplett Gestein, was unser Natursaphon beinhaltet, und die Steine, die reiben halt dann mal gerne aneinander und dadurch entsteht eben ein bisschen Staub. Es ist wirklich nichts, was man auswaschen muss. Du wäschst den Dünger auch nicht aus, weil es ein Langzeitdünger ist, der für 6 bis 8 Monate seine Wirkung da drin entfaltet. Also das ist auch gar kein Thema. Du musst auch keine Salze auswaschen, weil wir einen recht geringen Salzgehalt haben in der Natursaphon. Also du brauchst nichts durchspülen. Das ist auch wieder wirklich nur was Optisches, wenn du sagst, du magst es nicht, wenn da so ein brauner Schmodder unten drin ist.
Wie sieht's denn mit Grünschmodder unten aus, also so Algen? Das haben wir öfter in Gläsern für Ableger zum Beispiel, dass man dann irgendwie nach mehreren Wochen, wenn das Wasser da halt unten drin steht, dass sich dann Algen bilden. Das hatten wir auch bei dir entdeckt, Olli.
Ja, dauernd.
Genau. Wie sollte man da verfahren, wenn man Algen in dem Lechusa-System hat? Könnte man die zum Beispiel auch in die Spülmaschine stellen? Weil man jetzt so faul ist.
Die Töpfe?
Ja.
Das ist eine Frage. Also unsere Pflanzgefäße sind tatsächlich aus Kunststoff. Und das hat einen ganz, ganz großen Vorteil, dass es wetterfest ist. Es ist wirklich robust, es ist bruchsicher. Es hat ganz, ganz viele Vorteile. Und ich möchte jetzt keine Empfehlung aussprechen, aber ganz ehrlich, warum nicht? Die Dinger sind UV-beständig, die sind frostsicher. Eigentlich?
Also da möchte ich hier mal...
Da
fragen wir mal in die Community rein. Bitte schreibt uns doch mal, wenn ihr schon mal einen Lechusa-Topf in die Spülmaschine gestellt habt. Also ich würde da sofort Haue kriegen, wenn ich das machen würde. Ja, also Lechusa-Topf dann zusammen mit dem Geschirr, wo die Lasagne vorher drauf war oder so.
Ja, schön die drauf, ja.
Das gibt aber richtig Lack zu Hause.
Ja, wir machen das ja regelmäßig hier. Ich habe ja regelmäßig irgendwelche Ablegergläser, wo dann Algenkram drin ist. Und die schmeiße ich dann einfach in die Spülmaschine. Und deswegen habe ich gedacht, ha, praktisch, packe ich das Ding doch auch direkt damit rein, weißt du?
Ja, du hast ja irgendwie...
Aber da würde ich tatsächlich, also wir haben natürlich auch Pflanzgefäße mit einer Hochglanzlackierung. Da wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Ja. Also wenn das die Premiumgefäße sind, das eher nicht. Aber ansonsten sind es komplett durchgefärbte Kunststoffgefäße. Aber ich sehe das auch eher wie Olli, also...
Ja, wir sind doch nicht also Innentöpfe.
Pflanzenreste zusammen mit Essensreste, das, also da aber, möchte ich das Sieb nicht sauber machen.
Aber wenn, Carla, steckst du doch nur den Innentopf rein und nicht den Außentopf.
Ja, ja.
So, da geht's schon mal mit los. Ich will ja nicht knickrig sein an dieser Stelle, aber so würde es wahrscheinlich dann laufen.
Nimm lieber einen feuchten Lappen, ja. Ich glaube, das ist...
Ich glaube auch. Man muss sich auch nicht alles erleichtern mit der Spülmaschine.
Aber vielleicht können wir nochmal zurück zu dem Dünger gehen, weil du sagtest ja eben gerade, Rosi, dass der Langzeitdünger 6 bis 8 Wochen wirkt. Was mache ich denn, wenn die 6 bis 8 Wochen durch sind?
Tatsächlich sind 6 bis 8 Monate, die der wirkt.
Ja.
Genau. Das ist nämlich der Langzeitdünger, der im Letusapon drin ist. Der entfaltet eben dann durch die Langzeitwirkung auf über ein halbes Jahr hin seine Wirkung. Danach habe ich die Option, ob ich mit einem Langzeitdünger wieder nachdünge oder mit einem Flüssigdünger. Wenn ich jetzt ein Letusa-Pflanzgefäß habe, kann ich den Langzeitdünger nehmen und es sind 3 Gramm pro Liter Wasserspeicher, das Ganze in mein Wasserreservat tun. Dann entfaltet sich dieser Langzeitdünger im Wasserspeicher unserer Gefäße. Also du mischst den nicht deinem Substrat unter, sondern du tust den wirklich ins Wasserreservat von unseren Pflanzgefäßen. Und dann haben wir aber noch, weil wir ja auch Letusapon in Nicht-Letusa-Pflanzgefäßen nutzen können, haben wir auch noch Flüssigdünger. Den kannst du auch für Letusa-Gefäße nehmen, aber du kannst ihn auch für alle anderen Gefäße nehmen. Diesen Flüssigdünger gebe ich dann meinem Gießwasser hinzu. Das ist ein Pumpstoß pro Liter Wasser und kann dann ganz normal meine Pflanze von oben gießen.
Ja, cool. Weil ich hätte jetzt wahrscheinlich dann die ganze Pflanze und das ganze Pon aus dem Topf geholt und dann mit dem Langzeitdünger gemischt und dann alles wieder rein. Und dann hat man ja das Ganze von vorne. Aber es ist so viel einfacher, wenn man einfach die Kügelchen unten ins Reservoir reingibt. Das ist echt klasse gelöst.
Dann müssen wir die Pflanze echt nicht unnötig stressen. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut durch den Langzeitdünger. Und du musst halt wirklich nur 2-mal im Jahr düngen. Also wir sagen immer, wenn du deine Reifen wechselst von deinem Auto, dann wechselst du auch mal deinen Dünger oder düngst du eben danach. Aber ansonsten, der Flüssigdünger funktioniert ja auch genauso. Und da hat eben noch den Benefit, dass ich den auch für alle anderen Gefäße nehme.
Ja, cool.
Und jetzt muss ich mal so eine Frage stellen, mal gucken, ob ich was gelernt habe in all der Zeit. Das ist dann aber auch mineralischer Dünger und kein organischer Dünger, den ich dann nehme, ne?
Ganz genau. Also unsere Dünger, sowohl flüssig als auch Langzeitdünger, sind mineralische NPK-Dünger, die eben dann noch mit Spurennährstoffen angereichert sind. Je nachdem, was es natürlich für eine Pflanze ist. Also wir haben ja eben nicht nur Substrat und Dünger für Zimmerpflanzen, sondern auch für recht spezielle Anforderungen. Wir hatten es ja schon von den Orchideen, aber auch für Zitruspflanzen, Kakteen. Also da sind dann wirklich auch die Dünger dem Nährstoffbedarf angepasst.
Wie nutze ich denn Letusapon, wenn ich Pflanzen ohne Letusa-Töpfe einpflanzen möchte? Wie funktioniert das am besten?
Da gibt es zum einen eben die Option, dass du es als komplett für die Komplettbepflanzung nutzt, also wirklich alles, deine ganze Pflanze da einpflanzt, zum Beispiel in deinen Growpot, füllst du komplett mit Letusapon oder einer Pflanze. Du kannst Letusapon aber auch nur als Drainageschicht benutzen oder eben auch deinem Erdmix dann beimischen. Da, wie gesagt, nur darauf achten, dass es eine recht hohe Wasserspeicherfähigkeit hat und du entsprechend weniger gießen musst als jetzt bei Erde.
Also gebe ich den Pon in den Plastikumtopf und nicht in den großen Übertopf?
Würde ich tatsächlich empfehlen. Einfach, wenn du dann mal einen Schluck zu viel gießt, dass du noch die Option hast, den Growpot rauszunehmen und das Ding auszuschütten.
Ja, das ist auch, ich sag mal so, ich merke es auch gerade selber, es ist einfach das Logischste. Ich habe es ja auch schon so oft gesagt, dass man, wenn man zu viel gießt, dann immer noch diesen kleinen Gärtnereitopf oder Growpot, wie du sagst, hast, dass du die Pflanze auch einmal retten kannst, wenn dann das Wasser doch zu viel in die Pflanze geschwappt ist. Nee, weil das ist natürlich auch eine Sache, die sehr viele dann auch nutzen könnten. Und ich werde mir aber auf jeden Fall von euch einen Lechuza-Topf holen, weil ich das ganz spannend finde. Und ich möchte nicht nur den Mandarinenbaum bei meinem Vater beobachten, sondern es auch zu Hause selber haben. Ich finde, das ist ein sehr spannendes System, mit dem ich mich nochmal weiter auseinandersetzen möchte.
Du hast doch überhaupt mit mineralischem Substrat gar nichts am Hut bisher.
Ja, deswegen ja. Also wir hatten ja eine Pflanze in, ich glaube, es war nur Bims, die kamen halt so schon fertig. Und das hat super funktioniert, das sah auch ganz toll aus. Die Pflanze da drin hat mir noch nicht so gefallen, deswegen haben wir es gar nicht mehr. Nee, aber deswegen, ich habe es gerade nur mit Erde und nicht mit Pohnen oder mineralischen Substraten. Deswegen ist das für mich eine ganz interessante und spannende Sache, da jetzt doch mal einzusteigen. Vor allem, wenn du sagst, dass es den Vorteil hat, dass man nicht so viel gießen muss, dass das länger die Feuchtigkeit speichert und dann am Ende dieses Bewässerungssystem hat. Weil dann kann man im Endeffekt ja schon doch vorgießen, weil das Reservoir dann die Pflanze bewässert über den Urlaub hinweg oder jetzt zu Hause mit Baby muss ich nicht immer dran denken. Es ist einfach praktisch.
Ganz genau, das ist,
finde ich. Wachsen denn die Wurzeln durch den Topf, also durch den Innentopf ins Wasser rein? Oder ist das unten zu?
Nee, das ist, kann, wenn du einen Pflanzeinsatz hast, können die Wurzeln ins Reservoir wachsen. Ich habe das auch schon bei einer Monstera gehabt, die dann eben schön die Pflanzen, die Wurzeln im Reservoir rumliegen hatte. Es passiert aber auch, dass die Pflanze dann, die Wurzeln dann doch im Gefäß bildet und es gar nicht durchwächst. Also es kann beides vorkommen, ja. Aber sie könnte theoretisch ihre Wurzeln ins Reservoir strecken.
Ja, okay.
Ist ja dann aber auch nicht schlimm, weil das hat sich ja auch an die Verhältnisse gewöhnt und das sind ja dann gar nicht mehr diese richtigen Erdwurzeln in Anführungszeichen, sondern halt die für mineralisches Substrat, die Wurzeln.
Genau. Das ist ja dann, die Pflanze entscheidet sich Thema. Aktiv dazu, die Wurzeln ins Reservoir wachsen zu lassen und dann
sind die Wurzeln denn nochmal anders bei, also ich sag mal Erde, Wasser, mineralisches Substrat? Oder sind die Wurzeln so wie in der Erde?
Ja, also man sagt, dass man tatsächlich einen Unterschied sieht. Ich glaube, die Wurzeln sind ein bisschen dicker als jetzt, wenn die in Erde wachsen. Aber im Grunde sieht man da, also ein bisschen sieht man den Unterschied, aber tatsächlich keinen so großen.
Ja. Ja, weil ist ja auch interessant, im Wasser habe ich ja dann meistens immer so, so ganz lange, ne? Also so eine, häufig so, die so, dann so ganz lang.
Wie so eine Schnur.
Ganz, ja, wie so eine dünn. Schnur, ne? Ja. Ja, das hast du dann ja sicher eben im mineralischen Substrat nicht, ne? Das ist dann ja wahrscheinlich doch eher dann von der Durchwurzelung wie in Erde.
Ja, wobei natürlich auch mehr Luft an die Wurzeln kommt und die dadurch dann, ja, mehr Sauerstoff. Ja. Also ich glaube, sie sind ein bisschen ausgebildeter dadurch.
Ja, genau.
Ja, und Carla, was du eben noch meintest mit der Urlaubsvertretung, das ist einfach göttlich. Also natürlich empfehlen wir, die Trockenphase einzuhalten dann eben, dass das Substrat sich nochmal abtrocknen kann. Aber wenn ich jetzt weiß, ich gehe am Wochenende in Urlaub, dann fülle ich natürlich nochmal die Reservoire auf und muss nicht meinen Schlüssel der Nachbarin geben. Das ist echt ein super Vorteil.
Das könnte ich mal meinen Nachbarn empfehlen. Da habe ich nämlich gerade Gießling und ich glaube, die haben 40 Pflanzen. Darunter sind auch kleine Sämlinge, die ich alle 2 Tage gießen muss, weil die so winzig und klein in den Töpfchen sind. Oh, da würde ich mir sowas dann doch wünschen.
Jetzt eine Frage habe ich natürlich doch, jetzt muss ich ja wissen, von dir ganz gar nicht so Richtung Pohnmäßig. Würde mich nochmal interessieren, gibt es denn bei dir auch so Raritätenpflanzen zu Hause? Also wir haben jetzt ja, ich hab jetzt gehört, Monstera, Syngonien, sowas in der Richtung. Hast du denn auch irgendwie sowas, bist du im, also du sagst, in der Corona-Zeit hat es bei dir angefangen, bist du denn so weit, dass du dann auch was anderes hast, irgendwelche schönen Anthurien oder irgendwie ganz spezielle Philodendren oder bist du so ein Basic-Typ?
Dadurch, dass ich ja wirklich ein sehr erfolgsorientierter Mensch bin, liebe ich Efeutruten. Man sagt, das sind voll die Anfängerpflanzen, was ja auch so ist. Aber ich finde das so toll, wenn ich jede Woche neue Blätter sehe. So richtige Raritäten habe ich tatsächlich nicht, weil ich mich trotzdem dann eher noch als Mensch mit keinem grünen Daumen einstufen würde. Und Nee, ich habe tatsächlich eher so Standardpflanzen. So, ich habe eine wundervolle Monkey Leaf zu Hause, also eine Monstera. Ich habe Calatheas, die eigentlich auch ganz gut gedeihen für das, dass es Calatheas sind. Aber so richtige außergewöhnliche Sorten oder Ableger irgendwie mehrere hundert Euro kostet, habe ich tatsächlich nicht. Nee.
Und im Büro gibt's da so Plant Talk? Wenn da so alle irgendwie ja mit Pflanzen zu tun haben irgendwo, da muss doch wimmeln vor Freaks,
ja,
oder?
Hier rennen teilweise sehr, sehr oft Menschen mit irgendwelchen Ablegern und Stecklingen durchs Haus. Ja, das passiert tatsächlich sehr, sehr häufig, dass wir dann bei einer Kollegin im Büro stehen und sagen, oh, das ist so eine schöne Pflanze, und sie dann sofort die Schere zückt. Und man dann, das macht schon echt Spaß, ja. Das ist so, so toll, weil man sich dann eben auch austauschen kann. Zum Beispiel habe ich eine Kollegin, die kann so gut mit Orchideen. Ich bin einfach miserabel in Orchideen. Und wenn man sich dann so ein bisschen austauscht und sagt, ja, sie gießt die ganz, ganz selten und sie hat die so und so stehen, und man sich dann einfach über das Hobby, was man ja hat, austauschen kann während der Arbeit, das macht echt super viel Spaß, wenn man dann wirklich sich auf einer richtig schönen Ebene begegnet.
Ja, ich würde sagen, meine Bewerbung ist raus.
Ja.
Ja, ich meine, so entweder ist man schon irgendwie Pflanzen-Nerd, wenn man zu euch kommt, oder man wird's.
Ganz genau. Also da kommst du nicht drum rum.
Schön.
Ja. Sehr, ja, das gut. Ist ja auch, es ist ja das Schöne, weil es einfach auch funktioniert, weil unsere Pflanzgefäße funktionieren, weil das Substrat funktioniert, weil es obendrein noch gut aussieht und wir einfach alle zu 100% dem Produkt stehen.
Gibt's denn auch so Verbesserungsvorschläge? Das würde mich auch noch interessieren. Gibt's so Leute bei euch, die sagen, ah, das müssen wir ändern und so? Weil man ist ja doch dauernd irgendwie wahrscheinlich, oder ist das System so ausgereift, dass man nur noch sagt, komm, hier Frühlingsfarbe ist jetzt Mint, lass uns mal ein paar Töpfe in Mint machen.
Es gibt bestimmt ein Innovationsteam, oder?
Ja, also wir haben auf jeden Fall ein Entwicklungsteam bei uns. Wir haben natürlich auch ganz viele Kunden, die tolle Ideen haben und uns darauf ansprechen. Vieles ist aber dann tatsächlich eher so, dass sie sich ein bestehendes Gefäß mit einer anderen Oberfläche wünschen. Also wir haben ja eben diese Hochglanzoberfläche, wir haben eine Color-Oberfläche, wir haben aber auch diese Steinoptik, dass die halt dann sagen, bring doch mal dieses Gefäß mit der und der Oberfläche raus. Wir haben jetzt relativ neu im Sortiment unser Pflanzgefäß mit einem LED-Lichtband, was halt dann eben auch gerade im Außenbereich wunderschön ist. Also da sind wir dran, auch mit dem Entwicklungsteam dann immer auch so am Zeitgeist zu bleiben.
Gibt es auch absurde Sachen?
Das wollte ich auch gerade fragen, Olli. Was war die verrückteste Anfrage?
Oder irgendwie so Menschen, die irgendwas dann daraus basteln, könnte ich mir vorstellen. So irgendwie du sagst jetzt die Sachen, die da reinpflanzen, aber die dann irgendwas daraus machen, irgendwelche Türme bauen oder ich weiß nicht, so.
Das ist ja gerade auch irgendwo so ein Trend, das sehe ich auf Instagram auch ganz, ganz oft, dass irgendwelche Pflanzgefäße genommen werden. Dann nimmt man dann zwei Pflanzgefäße und stellt den einen verkehrt herum drauf und den anderen oben drauf, dass ich dann wie so eine kleine Säule habe. Das tatsächlich sehen wir häufiger, wobei es natürlich viel zu schade ist, dann ein Gefäß dafür zu nutzen. Gibt's absurde Sachen. Ja, gerade im Außenbereich stellen wir das fest, dass die Leute dann sehr, sehr kreativ werden, wenn es auch darum geht, dass sie rankende Pflanzen an ihren Balkonkästen haben und dann Schnüre spannen oder was sie dann an Halterungen für ihre Monsteras zum Beispiel bauen, also eine Mosspole oder dass sie da irgendwelche Stäbe reinstecken. Da gibt es ganz, ganz kreative Sachen. Viele malen auch ihre Pflanzgefäße an. Wobei
auch
das
schön.
Eigentlich nicht nötig ist, weil meiner Meinung nach haben wir da schon ein ganz schönes
Design. Gibt es sowas für Kinder, die so einen Topf selber anmalen können? Der selbst anmalende Topf oder irgendwie, also nicht selbst anmalen, nicht, der malt sich nicht selbst an, sondern den man
zum
anmalen kann halt so.
Direkt so in der Art nicht. Wir haben aber tatsächlich Pflanzgefäße und wir sagen, das ist eigentlich ganz schön, dass die Kinder dabei spielerisch lernen können, mit Pflanzen umzugehen. Und zwar sind das so kleine quadratische Pflanzwürfel, wo du einen Bewässerungsstick in den Growpot steckst. Also an diesem Stick ist ein kleiner Docht dran. Und der wird dann in den Growpot reingesteckt und das Ganze wird so in das Gefäß eingesetzt. Dann kannst du das Bewässerungssystem nutzen, ohne dass du die Pflanze umtopfen musst. Und diese kleinen Gefäße gibt es in wirklich ganz, ganz vielen verschiedenen Farben. Das wird auch häufig genutzt zum Anmalen. Darüber hinaus gehören wir ja genauso wie Playmobil auch zur Haus Brandstätter Gruppe. Und da gibt es auch ein paar Gefäße im Playmobil-Design, wie dann eben, also so Ocho heißt es, Pflanzgefäß. Und das ist dann eben ein Playmobil-Kopf, dessen Haare dann die Pflanze sind.
Oh, das ist ja cool.
Gibt es auch umgekehrt in der Playmobil-Landschaft Lechuza-Töpfe?
So rum nicht, aber es gibt Playmobil-Figuren im Lechuza-Design. Dann haben wir zum Beispiel einen Gärtner dort oder wir haben ja eine Gärtnerin oder verschiedene Weihnachtswichtel im Lechuza-Design. Also das, ja, das geht ja, schon einher dann.
Okay. Ich sehe, der Innovation sind keine Grenzen gesetzt.
Ja.
Genau. Da kann man sich viel ausdenken.
Mhm. Ja, und tatsächlich ist Design eines der Hauptgründe für unsere Kunden. Da sind wirklich ganz, ganz viele, die sagen, ich habe keinen grünen Daumen, Pflanzen sterben bei mir reihenweise, weil ich sie ertränke. Und die legen eben trotzdem Wert auf Pflanzen in ihrer Inneneinrichtung, weil sie es schön finden. Und dann sind unsere Gefäße natürlich perfekt, weil wir haben schon mehrere Design Awards gewonnen zum einen. Und zum anderen haben wir einfach dieses System, was recht einfach und simpel funktioniert, ohne dass man sich groß drum kümmern muss.
Also wenn es jetzt nicht klappt, ich bin jetzt gespannt, sagen, was meine Zebrina macht, ne? und wie sich meine Syngonien entwickeln und Carla überlegt sich auch nochmal, was sie da reinpflanzt.
Oh, ich habe sogar schon eine Idee. Ich habe ja die Zytosperma Johnstoni jetzt gekauft und dann habe ich noch eine Syngonium, da hast du mich gerade, Rosi, draufgebracht, dass ich die ja auch einmal einpflanzen könnte in den Poen. Also die zwei Pflanzen, die werde ich auf jeden Fall da reintopfen und euch auf dem Laufenden halten.
Genau. Schauen wir mal, wie das sich entwickelt.
Ja, kann ich nur empfehlen.
Alles klar. Ja, Rosi, dann danke ich dir oder wir dir vielmehr für die ganz vielen Informationen. Und jetzt gibt es keine Grenzen mehr für mineralischen Substrat. Jetzt können wir es einsetzen. Jetzt wissen wir alles. Und wenn ihr jetzt den Podcast gehört habt und ist euch nicht mehr alles so richtig vor Augen oder so, müsst ihr einfach nochmal hören. Oder Carla macht was schön für Instagram fertig.
Beides. Nochmal hören. Beides. Und bei Instagram schauen.
Genau. Alles klar. Rosi, dann danke dir für die Informationen und für euch, ja, bleibt nur Finger ins Substrat. Lohnt sich das eigentlich bei den Lechuza-Töpfen und beim mineralischen Substrat auch? Eigentlich nicht so richtig. Also wenn man alles richtig gemacht hat, dann braucht man nicht unbedingt reinfüllen, oder?
Je nachdem, ob du ein Lechuza-Bewässerungssystem hast oder nicht.
Dann nicht. Na gut, also dann doch hier. Finger ins Substrat, Leute. Macht's gut. Tschüss.
Ciao. Tschüss, danke euch.
Grün färbt ab.